Susan is so close to me. You know, I think about her every day, not just because I'm talking about her, but she's just in my brain in a way. I've kind of created her in a book. Maybe I would have hated her, or maybe I would have really loved her so much that I wouldn't have been able to look at her critically.
8 Jahre hat der amerikanische Schriftsteller und Journalist Benjamin Moser mit Susan Sontag verbracht. Aber getroffen hat er sie nie. Für seine 950 Seiten schwere Biografie, die jetzt auf Deutsch erschienen ist, hat Benjamin Moser sich tief in das Leben und Denken der amerikanischen Intellektuellen vergraben, die unseren Umgang mit Kunst und Kultur bis heute prägt. Ende dieses Jahres ist es 16 Jahre her, dass Susan Sontag mit 71 Jahren an Leukämie starb. In diesem Herbst gibt es gleich 3 Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt. Unter anderem eben die monumentale Biografie von Benjamin Moser, die schlicht Sontag heißt. Ich bin Anne-Dore Krohn und ich wollte unbedingt mit Moser über sein Porträt von Susan Sontag sprechen. In dieser Folge von Weiterlesen, eine Kooperation von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. In diesen Zeiten, in denen echte Lesungen vor Publikum selten sind, geben wir ausgewählten Büchern eine Bühne und verstehen uns als gut sortiertes Bücherregal, auf dem unsere Empfehlungen stehen. Ich habe diese Biografie über Susan Sontag mit einiger Atemlosigkeit gelesen, weil das Leben dieser Frau so spannend war und weil Moser es geschafft hat, spannend darüber zu schreiben, ohne dabei bildungshuberisch zu werden. Es ist also eine Biografie, die sowohl Susan Sontag-Anfänger als auch Susan Sontag-Kenner sehr bereichern kann. Als ich mit Benjamin Moser gesprochen habe, war er gerade in Frankreich und kam von einer Lesereise in Bosnien zurück.
I'm in southern France, which I managed to reach from Bosnia, and it was not easy.
Normalerweise leben Sie in Utrecht, wo Sie arbeiten, und Sie sprechen sehr gut Holländisch unter anderem und auch Französisch. Und wir haben im Vorfeld ausgemacht, dass ich meine Fragen auf Deutsch stellen darf und Sie auf Englisch antworten. Vorab die Frage, wie kommt es eigentlich, dass Sie so viele Sprachen sprechen und dass Sie auch so gut Deutsch verstehen?
Well, in fact, Dutch has destroyed my German. This is a tragedy.
Naja, eigentlich hat das mein Deutsch zugrunde gerichtet. Ein Trauerspiel. Ich kann immer noch Deutsch sprechen, aber ich fühle mich nicht mehr sehr wohl damit. Ich habe in sehr vielen Ländern gelebt. Mein Großvater war Berliner. Ich habe als Kind viel Deutsch gehört. Ich bin in Frankreich zur Schule gegangen. Ich habe Spanisch und Portugiesisch gelernt. Mein erstes Buch handelte von einer brasilianischen Schriftstellerin. Ich habe mich viel umgesehen und dabei viele Sprachen gelernt.
Das ist tatsächlich, wage ich jetzt mal zu behaupten, eine Gemeinsamkeit, die Sie mit Susan Sontag teilen, dass Sie viele Sprachen sprechen. Sie schreiben nicht nur Artikel, Benjamin Moser, für zum Beispiel den New Yorker oder die New York Review of Books, sondern Sie übersetzen auch aus dem Niederländischen, aus dem Spanischen, aus dem Französischen. Was aber war es, dass Sie vor einigen Jahren dazu gebracht hat, sich so intensiv mit dieser Frau zu beschäftigen? Denn das muss wirklich Jahre und Jahre Ihres Lebens gekostet haben, um diese Biografie zu schreiben.
Ja, das waren 8 Jahre. Gerade komme ich aus Bosnien zurück, wo das Buch jetzt auch erschienen ist. Für mich ist Susan Sontag einfach die interessanteste Frau des 20. Jahrhunderts. Das heißt nicht, dass sie auch die beste Autorin ist oder überhaupt bei irgendetwas die Beste. Sie ist einfach faszinierend. Sie hat mir so viel beigebracht. Ich glaube, man braucht wirklich eine internationale Perspektive, um sie wertzuschätzen. Ich bin Amerikaner und sie war so eine riesige Persönlichkeit für uns. Sie war unerreichbar. Sie hat uns eingeschüchtert. Gleichzeitig war sie in Frankreich oder Deutschland oder Bosnien oder Japan genauso wichtig. Damit muss man erstmal fertig werden. Das ist nicht so einfach.
And it's not easy.
Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht einfach ist. Sie, Benjamin Moser, wurden 1976 geboren in Houston in Texas. Sie sind 43 Jahre jünger als Susan Sontag, die 1933 auf die Welt kam. Wie war der erste Moment der Begegnung? Und ich meine jetzt nicht die physische, tatsächliche Begegnung, sondern der erste Moment, in dem Sie, Benjamin Moser, Susan Sontag wahrgenommen haben, intellektuell oder auch emotional?
This is a fascinating question that actually the fact that I have no answer to this question says more about her than it does about anything.
Das ist eine spannende Frage. Und allein die Tatsache, dass ich sie nicht beantworten kann, sagt mehr über sie als irgendetwas anderes. Für Amerikaner war Susan Sontag niemand, bei dem man sich an die erste Begegnung erinnerte. Man erinnert sich ja auch nicht daran, wann man das erste Mal von Abraham Lincoln gehört hat. Sie war berühmt. Sie war so präsent wie keine andere Intellektuelle. Sie war immer im Fernsehen. Sie war einfach überall. Kein anderer Intellektueller oder Schriftsteller oder Künstler ist so in unser Bewusstsein eingedrungen. Sie war diese riesige Persönlichkeit, die unerreichbar wirkte und einschüchternd und inspirierend. Und jetzt so viel Zeit damit verbracht zu haben, sie kennenzulernen und herauszufinden, was hinter ihr steckte, war wirklich ein Erlebnis.
Es klingt so ein bisschen, als sei Susan Sontag eine Art Naturgesetz sozusagen, wo man gar nicht hinterfragt hat, wo sie herkam. Haben Sie sie tatsächlich auch mal persönlich getroffen?
Da habe ich oft dran gedacht. Ich hätte sie nämlich treffen können. Ich meine, ich habe in New York gelebt, als sie auch dort gelebt hat. Sie war schon alt und nicht mehr so aktiv wie vor ihrer Krebserkrankung. Aber sie war immer präsent in New York und jeder kannte sie. In Sarajevo wurde ich neulich von Al Jazeera interviewt und der Journalist sagte, oh, ja klar, habe ich sie getroffen. Überall, wo ich hinkomme, haben die Leute sie getroffen. Ich nicht. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach Zufall, dass ich ihr nie begegnet bin. Und dann ist sie gestorben.
Ich frage mich natürlich, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil für Sie als Biograf ist, weil es gibt auch einen Satz in Ihrem Buch, da geht es sinngemäß darum, dass viele Menschen auch enttäuscht waren, wenn sie Susan Sontag dann tatsächlich begegnet sind. Mhm. Ist es vielleicht sogar ein Vorteil, dass Sie Susan Sontag nie persönlich begegnet sind, dass Sie sich ihr dadurch vielleicht auf eine Art auch ein bisschen unverstellter nähern konnten?
This is another question I think about.
Auch darüber denke ich viel nach, weil die Menschen so stark auf sie reagiert haben. Die Leute liebten und verehrten sie. Viele haben mir erzählt, dass sie ewig dankbar seien für alles, was sie in ihr Leben gebracht hatte. Eine Persönlichkeit, die sie nie vergessen würden, die unglaublichen Einfluss hatte auf ihren Beruf, wen sie heirateten. Wissen Sie, diese ganzen persönlichen Sachen. Auf der anderen Seite haben manche sie auch wirklich gehasst und hatten eine starke Abneigung gegen sie. Als Biograf ist es schwer einzuschätzen, wie anders man auf die lebendige Person reagieren würde. Susan ist mir so nah. Wissen Sie, ich denke jeden Tag an sie. Nicht nur, weil ich so viel über sie spreche. Sie ist einfach in meinem Kopf. Ich habe sie in einem Buch erschaffen. Ich habe all diese kleinen Häppchen zu einer Geschichte zusammengefügt. Aber eins ihrer philosophischen Konzepte handelt von dem Unterschied zwischen dem Bild, das man von jemandem hat, und der Realität. Zwischen der Metapher und dem Objekt. Zwischen etwas, das man im Fernsehen sieht, und etwas, das man wirklich erlebt. Tatsächlich ist diese Frage sehr tiefgehend für mich und ich habe keine rechte Antwort. Vielleicht hätte ich sie gehasst. Oder vielleicht hätte ich sie so geliebt, dass ich gar nicht in der Lage gewesen wäre, sie kritisch zu betrachten, so wie es den meisten Leuten mit ihr gegangen ist.
Was mir auffiel, ich habe schon viele Biografien gelesen, was mir bei Ihrer Biografie über Susan Sontag auffiel, Benjamin Moser, ist, dass Sie sich in keinster Weise als Biograf, als Mensch in den Vordergrund spielen. Es gibt ja auch Biografien, wo man sehr, sehr viel über den Biografen erfährt. Und natürlich sind Biografien immer eine Art Annäherung. Sie haben selber gerade gesagt, ein Bild erschaffen von einer Person. Und natürlich ist auch Ihre Biografie auf eine Art natürlich persönlich, weil Sie derjenige sind, der Material ausgewertet hat, der sich dieser Frau angenähert hat. Haben Sie im Vorfeld, bevor Sie angefangen haben zu schreiben, haben Sie sich Ihre Haltung genau überlegt, von welcher Richtung Sie als Biograf sich dieser Frau nähern möchten?
No. You really can't do that. I think that
Nein, ich glaube nicht, dass man das überhaupt kann. Diese ganzen Informationen, die ganzen Leute. Ich habe mit 573 Leuten gesprochen. Eine immense Zahl an Leuten und Meinungen und Erfahrungen und Geschichten. Ich glaube, wie jedes Buch, egal ob es ein Roman ist oder ein Gedichtband, öffnet sich eine Biografie erst, während man sie schreibt. Man fängt nicht einfach mit einer Idee an. Aber ich habe ein paar grundlegende Ideen. Eine zum Beispiel ist philosophisch. Mein letztes Buch handelte von der brasilianischen Autorin Clarice Lispector. Es ging um sie und ihre Arbeit, aber auch um Metaphern. In Sontag geht es auch um Metaphern. Das erscheint vielleicht erstmal dröge, wie etwas aus der Universität. Aber tatsächlich, wie man in dem Buch merkt, geht es schnell um Leben und Tod. Je nachdem, wie man Dinge beschreibt und sie porträtiert. Ich wollte außerdem auch eine Geschichte über die homosexuellen Bewegung schreiben, die von Leuten in meinem Alter und Jüngeren noch nicht verstanden wurde. Die Kämpfe, die Homosexuelle durchstehen mussten, politisch und psychologisch. Ich hatte das Gefühl, dass Sontags Leben ein hervorragender Spiegel war, um diese Kämpfe zu veranschaulichen. Mich haben auch ihre politischen Aktivitäten in Sarajevo sehr interessiert. Jemand anders hätte bestimmt anders über sie geschrieben als ich. Eine Biografie ist eigentlich immer ein Porträt. Es ist nichts Endgültiges. Es ist wie ein Foto oder ein Gemälde. Es ist meine Sicht auf sie.
Langweilig ist diese Biografie auf jeden Fall keinesfalls. Es ist ein wunderbar lesbares Buch. Ich finde auch durchaus sehr narrativ. Also man liest wirklich atemlos diesen sehr spannenden Werdegang dieser Frau. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie nicht nur relativ chronologisch hier vorgehen, Benjamin Moser, sondern dass sie auch ein paar Grundthesen bzw. essentielle Fragen immer wieder stellen. Da gibt es zum Beispiel immer wieder die Frage, wie aus diesem amerikanischen Provinzgirl sozusagen die Superintellektuelle des 20. Jahrhunderts werden konnte. Denn wenn man mal auf ihre Kindheit guckt, Benjamin Moser, dann war Susan Sontags Kindheit ja eher schwierig. Der Vater starb früh, die Mutter wurde depressiv und alkoholkrank und dann kam bei ihr dieser riesengroße Hunger für Bildung, für Wissen, fürs Denken. Warum hat ihr die Kultur und die Kunst so viel Kraft gegeben?
I think this is something that
ich glaube, dass jeder, der eine einsame Kindheit hatte, das wirklich verstehen kann. Ihre frühen Jahre waren sehr tragisch, sehr schmerzvoll. Es ist schwer zu beschreiben, wie kalt ihre Mutter war. Sie hat ihr zum Beispiel ein ganzes Jahr lang nicht erzählt, dass ihr Vater gestorben war. Und dann hat sie es der Tochter erzählt und hat sie einfach wieder zum Spielen rausgeschickt. Für dieses Mädchen wurde nicht genug gesorgt. Sie wuchs in einem Teil von Amerika auf, der mir vertraut ist, Mittelklasse. Vor allem in diesen Jahren, den 30ern, 40ern, in denen es nicht das gab, was wir heutzutage haben an Kultur und Internet und Zugang zu den Dingen. Sie hatte einen großen Hunger, da rauszukommen und Dinge herauszufinden. Und sie begriff früh, dass Kultur ein Fluchtweg war. Wie viele Kinder, die vom Theater fasziniert sind oder von Musik. Diese Vorstellung, dass es noch ein anderes Leben gibt als dieses kleine, beschissene mit den Eltern in dieser langweiligen Straße. Das gibt es doch überall. Ich glaube, das kann man überall in der Welt nachempfinden. Sie war eine extreme Person und alles, was sie tat, tat sie 100-mal intensiver als andere. Sie war verrückt nach Kultur. Sie war fast abhängig davon. Wenn man hört, wie viele Filme sie sah, wie viele Bücher sie las, wie viele Theaterstücke sie besuchte und wie viele Länder, mit wie vielen Leuten sie Sex hatte, es ist einfach, man will sich einfach hinlegen und einschlafen, lieber als das zu lesen oder sich das auch noch vorzustellen.
Einer meiner Lieblingssätze aus Ihrem Buch, ein Satz aus der Einleitung ist, als Kind mit einer schrecklichen Wirklichkeit konfrontiert, floh sie in die Sicherheit ihrer Gedanken. Das fand ich auch interessant, dieser psychologische Blick darauf, dass das Denken vielleicht für sie sogar mehr Sicherheit dargestellt hat. Und dann beschreiben Sie diese Wunderkind-Kindheit. Mit 3 Jahren konnte Susan Sontag schon lesen. Sie hat Schulklassen übersprungen. Sie hatte als Schülerin schon mehr Bücher gelesen als ihr Englischlehrer.
Ja.
Und es gab eine große Liebe zur deutschen Literatur. Und das ist eine der Sprachen, die sie leider nicht sprach. Das hat Susan Sontag anscheinend sehr bedauert. Und ja, eine sehr spannende Szene in ihrem Buch ist natürlich die Begegnung, wie sie als Schülerin dem Gott begegnete. Der Gott, so hat sie ihn genannt. Der Mann, der gesagt hat, wo ich bin, ist Deutschland. Thomas Mann. Wie kam es zu dieser Begegnung von Susan Sontag als junge Frau, als Mädchen fast noch, und Thomas Mann?
Well, I think it's a funny story, if you can imagine Thomas Mann.
Das ist eine lustige Geschichte, wenn man sich Thomas Mann vorstellen kann, was Deutsche natürlich können. Diese große Berühmtheit, die in dieser Villa in Los Angeles saß, wo er die Jahre seines Exils verbrachte, ziemlich isoliert. Er war einer der berühmtesten Schriftsteller der Welt und er hatte den Nobelpreis gewonnen. Aber er war vollkommen abgeschnitten von seiner Welt, dem Lübeck des 19. Jahrhunderts oder wo immer wir ihn uns auch vorstellen. Er stand im Telefonbuch. Ich meine, wie unglaublich ist das? Ein Telefonbuch von Los Angeles aufschlagen und Mann, Thomas finden. Aber das ging. Und für Sontag war er das Inbild von allem, das ehrwürdig war, das hoch war und ernsthaft kulturell. Ich frage mich, ob den Deutschen bewusst ist, dass die deutsche Kultur auch während und nach dem Krieg wirklich als Kultur verstanden wurde. Aus der Tradition heraus, Hegel, Marx, Freud, wie ein Stammbaum der Kultur. Und Thomas Mann war die Identifikationsfigur seiner Generation in dieser Linie. Und er saß da, als ob er darauf warten würde, dass dieses Mädchen ihn anrief. Und sie tat es. Aber so wie manche Leute später enttäuscht von einer wirklichen Begegnung mit Susan Sontag waren, weil die echte Person immer weniger aufregend ist als die Fantasie von einer Person, so fand sie Thomas Mann ziemlich langweilig und verließ ihn, ohne je wieder darüber zu sprechen.
Sie schreiben auch darüber, dass Sie im Laufe der Jahre dieses Treffen mit Thomas Mann immer weiter selbst verändert hat. Und es gibt auch eine Geschichte von ihr darüber, über dieses Treffen mit Thomas Mann, wo sie ihr Alter verändert, einige Umstände verändert. Ging es Ihnen auch darum, Herr Moser, dass Sie ein bisschen aufräumen mit einigen Mythen und dass Sie die Frau hinter diesem Star, hinter dieser Ikone sichtbar machen?
It's fascinating to see this.
Das ist spannend, sich das anzusehen. Als ich in den Archiven war und ihren Essay darüber las, den sie erst 40 Jahre später veröffentlichte, nachdem ihre Mutter gestorben war, hatte sie viele Details verändert. Wirklich merkwürdig. In ihren Tagebüchern schreibt sie am gleichen Tag, dass Thomas Mann auf einem Stuhl saß. Und in dem Text darüber sitzt er auf einem Sofa. Und man fragt sich, warum? Was für einen Unterschied macht das? Und dann begreift man, dass sie fast alles verändert hat, inklusive ihres Alters und ihrer Begleiter, inklusive der Sprache, die sie sprechen. Warum aber schreibt sie es so anders auf? Die Metaphern, die sie benutzt, deuten ganz offensichtlich auf etwas anderes, auf einen sexuellen Kontext. Es geht darum, dass jemand seine Sexualität verbirgt. Susan ist natürlich homosexuell. Jeder weiß das. Ich hoffe, ich schockiere damit jetzt niemanden. Thomas Mann war auch homosexuell. So wurde es ein Drama über das Verstecken. Das ist einer der Gründe, warum Biografien lesen interessanter sein kann, als die Arbeiten des Porträtierten zu lesen. Wenn man die Geschichte liest, die Sontag geschrieben hat, ist das interessant. Es macht Spaß, sich vorzustellen, wie diese kalifornischen Jugendlichen sich mit Thomas Mann unterhalten haben. Aber der Essay darüber wird viel reichhaltiger, wenn man weiß, was wirklich passiert ist.
Sie hat mal gesagt in der Rede, die sie zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels gehalten hat, den sie 2003 bekommen hat, Literatur sei immer ihr Pass in die Freiheit gewesen. Und sie hat sich auch sonst viel Freiheit genommen. Sie hat sich die Freiheit genommen, keine Berührungsängste zu haben und sich für alles zu interessieren, nicht zwischen Hochkultur und vermeintlich minderwertiger Kultur zu unterscheiden. Und richtungsweisend dafür war ein Essay, den sie 1964 veröffentlicht hat. Notes on Camp heißt der Essay. Damit wurde sie schlagartig berühmt, Benjamin Moser. Und da ging es grob gesagt darum, auch die Popkultur ernst zu nehmen, Kitsch und Trash zu genießen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der Begriff Camp hier in Deutschland allen so bekannt ist. Wie würden Sie diese Bezeichnung beschreiben? Wofür stand dieser Begriff Camp in den 60er Jahren in den USA?
Das ist ein sehr komplexes Thema. Und ich glaube, auch einer der Gründe, warum dieser Essay von ihr so berühmt und einflussreich wurde und warum sich die Leute so sehr darüber aufregten. Viele haben ihn auch als Befreiung empfunden. Der ursprüngliche Titel dieses Essays, Anmerkungen zu Camp, war Anmerkungen zu Homosexualität. Man kann sich also vorstellen, warum der Essay so viele heftige Reaktionen auslöste. In einer Zeit, in der Homosexualität absolut tabu war. Diesen Essay hat sie schon Jahre vorher angefangen zu schreiben, vor allem in Europa, in Frankreich und Griechenland, als sie Notizen über die Ästhetik von Homosexuellen machte. Es ist wichtig, das Umfeld der amerikanischen Kultur dieser Zeit zu begreifen, diesen Konflikt zwischen oben und unten, hoch und niedrig. Ich glaube, die Hochkulturleute, die sich Thomas Mann widmeten oder Abraham Lincoln, diese Seite von Amerika, zu der ich mich auch zähle, wir sind bedroht von der Kultur eines, zum Beispiel, Donald Trump. Ich meine jetzt nicht den politischen Donald Trump, ich meine den ästhetischen Donald Trump. Dieses Gefühl, dass wir zerstört werden von dieser Hässlichkeit um uns herum. Wir haben nicht diese Fantasie, wie die Franzosen zum Beispiel, dass alles für uns geschrieben wurde. Wir sind im Prinzip eine Kultur, die sich selbst erschafft in der Opposition zu dieser niederen Kultur. Es ist schwer, in Kalifornien aufzuwachsen mit Baseball und Popmusik, sich aber eigentlich für Wagner und Nietzsche zu interessieren. Damit gehört man zur Minderheit. So war das für sie. Populäre Kultur ist nicht dasselbe wie Popkultur. Es war ein revolutionärer Essay. Man kann sich das schwer vorstellen. Ich meine, gibt es heutzutage noch revolutionäre Essays? Kümmert das noch irgendjemanden?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass wir auch wieder revolutionäre Essays bekommen. Aber auf jeden Fall fehlen uns Figuren und Menschen wie Susan Sontag auch in diesen Zeiten. Und interessant ist natürlich, dass es hier eben nicht nur um das Thema ging Hochkultur und Populärkultur, sondern es ging um Homosexualität. Es ging um die schwule Subkultur, um homosexuelle Ästhetik. Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, eigentlich sollte dieser Essay Notes on Homosexuality heißen. Das führt mich natürlich zu der Frage, wie ist Susan Sontag selbst damit umgegangen? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Sie war ja verheiratet, sehr jung, mit ihrem Dozenten Philip Reeve. Die haben einen gemeinsamen Sohn. Später ließ sie sich aber scheiden und war vor allem mit Frauen zusammen, bis zu ihrem Tod mit der Fotografin, mit der berühmten Annie Leibovitz. Aber es gibt auch in ihrem Buch immer wieder Sätze, wie zum Beispiel, nie bekannte sie sich zu ihrer dauernd angespannten Dauerbeziehung mit Annie Leibovitz. Warum hat sich Susan Sontag nie öffentlich oder wenig öffentlich bekannt?
She never did. I mean, this is a real issue in her life.
Sie hat sich nie bekannt. Ein Kernpunkt ihres Lebens, der immer deutlicher wird. Ich meine, sie wurde 1933 geboren, als die Einstellungen noch sehr anders waren. Sie sagte oft, dass das Lernen für sie eine Art Waffe war, gegen die Waffe, die die Gesellschaft gegen sie erhebt, ihre Homosexualität. Sie sagte das, als sie noch sehr jung war, 14 oder 15. Homosexuelle waren damals in Gefahr, nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt. Und sie wollte so sehr nicht homosexuell sein. Heute erscheint einem das feige oder traurig, erbärmlich. Aber damals war das üblich. Anmerkungen zu Camp ist ein Teil der drei großen Freiheitsbewegungen der 60er Jahre. Die Freiheitsbewegung der Schwarzen, Feminismus und die Rechte von Homosexuellen. Alle tauchen in den 60er Jahren auf, die wir Amerikaner mit Freiheit verbinden. Zumindest bevor es so schrecklich in Vietnam endete.
Bevor es all ends in this horrible way in Vietnam.
Sie ist also eine Figur der Befreiung für viele. Und alle wissen, dass sie lesbisch ist. Vor allem Lesben wissen das. Genauso wie sie wussten, dass Greta Garbo lesbisch war. Ich glaube, die heterosexuelle Kultur hatte keine Ahnung. Aber die ganze homosexuelle Kultur war im Bilde. Und obwohl Sontag persönlich ein so schwieriges Verhältnis dazu hatte, waren andere von außen stolz auf sie. Lesben liebten sie, weil sie wussten, dass sie eine von ihnen war. Und dabei so eindrücklich und aufregend und inspirierend. Also wieder eine Frage des Symbols im Gegensatz zur Realität. Und in diesem Fall ist, glaube ich, das Symbol oder die Metapher wichtiger.
Hätte es ihren Weg als Intellektuelle vielleicht verbarrikadiert, zumindest in den frühen Jahren, weil Sie eben gesagt haben, sie wollte unbedingt eigentlich nicht lesbisch sein?
Yeah, I think that was her big fear.
Ja, ich glaube, das war ihre große Angst. Ich glaube, sie war davon überzeugt, dass Homosexualität gleichbedeutend war mit Marginalisierung. Und so war es auch für viele, viele Leute. Für Millionen von Menschen war es das Ende. Deshalb bringen sich Homosexuelle um. Homosexuelle haben auch öfter Abhängigkeiten und Süchte wegen ihrer Angst vor Ausgrenzung. Eine sehr reale Angst. Nur, Sontag war so aggressiv und so schlau, dass es eigentlich keine Bedeutung hatte. Das wurde auch zu einem Problem, den Feminismus betreffend. Sontag war so außergewöhnlich erfolgreich wie keine andere Frau in der kulturellen Welt. Am Ende ihres Lebens sagte sie, dass ihr Erfolg es ihr schwer machte, zu verstehen, warum es für viele andere Frauen nicht so einfach war.
Why it wasn't so easy for so many other women. Because, of course, there are always exceptions, you know, we say in the language of feminism.
Natürlich gibt es immer Ausnahmen. In der feministischen Sprache würde man sagen außergewöhnliche Frauen. Diese Frauen, die intellektuell sein dürfen. In Amerika haben wir rechtlich keine Diskriminierung mehr. Die gab es, natürlich. Und da gibt es diese Gegenden, in denen sie eine schwarze Familie oder eine jüdische Familie reinlassen und das erlaubt es den Leuten, sich tolerant zu fühlen. Aber eigentlich manifestiert das eher etwas. Eine Ausnahme zu haben, bedeutete auch sagen zu können, hey, klar, es gibt viele erfolgreiche Frauen. Schaut auf Susan Sontag oder Hannah Arendt. Es gab schon ein paar. Aber ich glaube, wenn man eine dieser außergewöhnlichen Frauen ist, macht es das schwer, die Probleme zu begreifen, die viele andere Frauen haben.
In dem Kontext ist natürlich auch sehr spannend ihr Umgang mit Fotografie, denn Susan Sontag wurde ja nicht nur für ihren intellektuellen Scharfsinn wahrgenommen, sondern auch immer wieder für ihre Schönheit und selbst ihre Biografie, Benjamin Moser, greift das natürlich auf. Auf dem Einband ist eins der wunderbaren Fotos von Susan Sontag. Sie war wirklich eine der meist fotografierten Frauen oder Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Und auch im Buch gibt es viele, viele Bilder von ihr. Sie war, wie gesagt, mit der berühmten Fotografin Annie Leibovitz zusammen. Fotos, Bilder, Inszenierungen. Das hat sie immer wieder sehr interessiert und sehr fasziniert. Das ist ein anderes wichtiges Grundthema auch in ihrer Biografie, nämlich immer wieder die Frage nach Schönheit. Und in vielen Essays hat sie sich damit auseinandergesetzt, mit ästhetischen und moralischen Aspekten der Fotografie. Wie aber passt es dazu, Benjamin Moser, dass sie selbst sich ja auch stilisiert hat, dass sie sich so viel fotografieren ließ, dass sie sich ja inszeniert hat mit ein bisschen Leder und den schwarzen Wallemähne und dem Blick und ihren Cowboy-Boots. Wie passt das zusammen?
Das ist eine gute und wirklich wichtige Frage, weil man sich zuerst einmal wirklich vor Augen halten muss, dass Sontag wunderschön war. Das hat natürlich eine Auswirkung auf ihr Leben, wie für jede andere schöne Frau, anders als bei einem Mann. Ich glaube, dass viele etwas davor zurückschrecken, darüber zu sprechen, weil das heutzutage nicht mehr modisch ist, über sowas zu sprechen. Aber Sontag war absolut anziehend und extrem fotogen. Sie war von Kindesbeinen an fasziniert von den großen Diven, Bette Davis, Joan Crawford. Sie war sich absolut bewusst über ihre sexuelle und charismatische Kraft. Gleichzeitig kennt jeder, der fotografiert wird, das Gefühl, wie unheimlich das sein kann, wie angreifbar man sich damit macht, wie sehr man sich damit aussetzt. Sie hat diese Erfahrung gemacht, Fotografie und ihr Bild zu benutzen, um eine Karriere aufzubauen, die eine anspruchsvolle Karriere war. Sehr wenige Menschen und noch weniger Frauen haben das erreicht, was sie erreicht hat. Es gab Leute, die vielleicht genauso talentiert waren, die aber die Kamera nicht so gut meisterten. Sie konnte das. Und sie wusste sehr genau, dass die Kamera gibt, aber auch etwas nimmt. Das ist eines der großen Themen in ihrer Arbeit und in ihrem Leben. Ich glaube, wenn man über das Äußere von jemandem spricht, vor allem bei Frauen, versuchen viele, die Bedeutsamkeit herunterzuspielen. Es ist aber alles andere als trivial. Und ich glaube, ihr großartiges Buch über Fotografie kommt von diesem ambivalenten Verhältnis her.
Ein Bild verdreht die Wahrheit, hat Susan Sontag gesagt und hat aber dann im Laufe der Jahre ihre Einstellung gegenüber Fotografien verändert. Es gibt ja auch diesen berühmten Essay »Das Leiden der anderen«. Und da geht es um Fotos von Kriegsfotografen. Es geht tatsächlich um Bilder von Leichen, von Kriegsopfern. Wie hat sich diese Einstellung, diese ja sehr, sehr kritische Einstellung gegenüber von Fotos, von Abbildern im Laufe der Jahrzehnte verändert? Ja, fast einem positiven Aufnehmen, dass eben doch Bilder Empathie hervorrufen können in den Betrachtern.
When you're writing her biography, it's the big question that you want to put into the narrative.
Das ist wahrscheinlich die große Frage, wenn man ihre Biografie schreibt. Die große Frage der Geschichte, weil es einen Wandel gab. Sie hat Fotografie gehasst. Sie konnte sie nicht leiden. Sie hat ihr misstraut. Die ersten Fotografien des Holocaust haben die USA 1945 erreicht. Sie wurden publiziert. Sontag, damals 12 Jahre alt, stößt zufällig auf die Bilder in einem Buchladen in Los Angeles. Und sie sieht die Fotografien von diesen Leuten. Und natürlich sind das Fotografien ohne jede Scham. Das sind Menschen, die ermordet wurden, die aus ihrem Zuhause gerissen wurden, die in Lager kamen und die wie Tiere behandelt wurden und dann ermordet und fotografiert. Diese Leute haben nicht zugestimmt, dass ihr toter, aufgeblähter, nackter Körper fotografiert wurde. Natürlich nicht. Wir kennen nicht einmal ihre Namen. Wir kennen nicht ihre Geschichten. Wir wissen nichts über sie. Ich glaube, bei der Mehrheit der Holocaust-Literatur geht es darum, ihnen Namen zu geben, ihnen ihre Identitäten zurückzugeben, die ihnen die Nazis weggenommen haben. Sontag hat also diese Abscheu. Ich glaube, jeder, der diese Fotos aus den Lagern gesehen hat, kennt diesen Ekel und den Horror. Aber ist es erlaubt, nicht hinzusehen? Ist es erlaubt, hinzusehen? Wie um Himmels Willen soll man damit umgehen? Es ist unmöglich, nicht hinzusehen und zu sagen, oh, ich tue jetzt einfach so, als sei all das nicht passiert. Andererseits ist es wirklich unverschämt, hinzusehen. Es gibt da immer diese Spannung. Und später geht Sontag nach Sarajevo, eine der großen heldenhaften Episoden ihres Lebens, an die ich mich gerade diese Woche erinnern durfte, auf dem Platz in Sarajevo, der nach ihr benannt wurde, der Platz im Zentrum, der Susan Sontag Platz heißt. Sie hat all das erkannt. Genauso wie Fotografie schamlos sein kann, kann sie ein entscheidendes Mittel sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen und etwas zu bewegen. Das haben sie und Annie Leibovitz in Bosnien geschafft, als sie dort Fotos vom Kriegsleid machten. Es war heroisch. Und ich glaube, ein echter Triumph für ihre Ansichten. Denn wenn man die Chronologie ihrer Gedanken zur Fotografie in meinem Buch liest, dann merkt man, wie kompliziert dieses Thema ist. Und, schon wieder, dass es dabei um Leben und Tod geht.
Sie ist ja immer wieder sehr aufgefallen durch politische Interventionen. Eine haben Sie gerade beschrieben, dass sie während der belagerten Stadt nach Sarajevo ging, dort lebte. Sie hat dort unter anderem von Beckett Warten auf Godot aufgeführt. Sie waren jetzt gerade dort in Sarajevo und dort ist ja auch ein Platz, wie Sie gerade erzählt haben, nach ihr benannt. Wie wird ihr da begegnet? Wie wird über sie gesprochen? Ist sie da eine Ikone? Sind die Menschen dankbar, dass sie während des Krieges nicht mit Nahrung kam und medizinischer Hilfe, sondern mit der humanitären Hilfe der Kunst, der Kultur?
Ja, das ist inspirierend und wirklich ihr Vermächtnis. Deshalb mache ich Covid-Tests und lasse mir Stäbchen in die Nase stecken, was ich gleich tun muss nach unserem Interview, weil es für mich sehr wichtig war, nach Sarajevo zu reisen, weil es der wichtigste Ort der Welt für sie war. Sie wird dort absolut geliebt, aber nicht, weil sie eine Armee mitbrachte. Der Platz heißt nicht Bill Clinton Platz. Er heißt nicht Tony Blair Platz oder Gott bewahre Gerhard Schröder Platz. Ich meine, diese Leute haben das einfach geschehen lassen. Sie haben zugesehen, wie es passierte und sie haben nichts getan. Die amerikanische Navy hätte vielleicht 48 Stunden gebraucht, um die serbische Armee zugrunde zu richten. Sie wussten das. Aber sie haben 3 Jahre lang zugesehen. Doppelt so lang wie die Belagerung von Leningrad durch die Nazis. Wenn man nach Sarajevo fährt, kann man von Wien aus fliegen. Und Sarajevo ist näher an Wien als Wien an Berlin.
So this is something that really is not happening in some.
Das ist also nicht in irgendeinem unaussprechlichen fernen Land geschehen, von dem man nie gehört hat. Das passierte 45 Minuten entfernt von Wien, von Venedig, von Athen, von Rom. Und sie brachte ihnen Kunst. Sie brachte ihnen Würde. Sie brachte ihnen die Anerkennung ihrer Humanität. Und sie lieben sie. Wegen Covid konnten wir nur 50 Leute einladen und es war draußen. Aber ich bin sicher, es wären sonst Tausende gewesen, weil die Bosnier sie für ihren Beitrag lieben.
Sie hat ja auch sich nicht nur viel mit Fotografie beschäftigt, sondern auch mit dem Thema Krankheit. Und Sie haben eben Covid schon mehrfach erwähnt, Benjamin Moser. Würden Sie es wagen, ja, eine Einschätzung zu geben? Was denken Sie, nachdem Sie Susan Sontags Denken und Schreiben so gut kennen? Wie würde sie sich über Corona äußern?
Ich glaube, als ich anfing, das Buch zu schreiben, wurde Sontag weniger gelesen als jetzt. Einer der Gründe ist, dass ihr Vermächtnis immer relevanter wird. Wie sie über Krankheit schrieb, Krankheit als Metapher. Ich glaube, es gibt kein relevanteres Buch, das man zu Covid lesen kann. Sie schreibt über die Sprache der Metapher. Hier in Frankreich zum Beispiel, als Macron den ersten Shutdown ausrief, sagte er 6-mal in seiner Rede, nous sommes en guerre, wir sind im Krieg. Das ist genau das, wovor Sontag gewarnt hat, militärische Metaphern für Krankheiten. Dabei ist das kein militärisches Problem, sondern ein Problem des Gesundheitswesens. Es ist sehr wichtig, den Unterschied zu verstehen. Überall in Europa gibt es jetzt Leute, die die neuen Maßnahmen gegen Corona nicht einhalten, weil die Wortwahl am Anfang zu übertrieben war, weil nicht genau erklärt wurde, warum man die Masken verwenden soll. Das ist eben nicht so aufregend, wie einen Krieg zu erklären. Politiker springen gerne mit ihrem Schwert auf ihr Pferd. Zum Glück hat Frau Merkel das nicht getan. Sie hat nicht übertrieben, aber viele andere haben das getan.
But everybody else did. Trump in America did something else Sontag warns against.
In Amerika hat Trump etwas anderes getan, vor dem Sontag gewarnt hat. Er hat dem Virus eine Nationalität verpasst. Es war sehr verbreitet in Amerika, das Virus das chinesische Virus zu nennen, wie im Mittelalter. Für die Krankheit muss es immer einen Schuldigen geben. Die Krankheit braucht einen Pass. Es soll immer jemand anders schuld sein, niemand, der in derselben Straße wohnt. Auf eine Art freue ich mich für Sie, weil das alles zeigt, wie maßgeblich Ihr Denken immer noch ist.
Eine Autorin, eine Intellektuelle, deren Schriften also heute nicht alt werden, im Gegenteil, die vielleicht im Moment wieder relevanter und wichtiger werden als zuvor. Gerade hat Benjamin Moser über Krankheit als Metapher gesprochen, aber auch ihre Abhandlungen über Fotografie, über Bilder in Zeiten von Instagram und Twitter sind relevanter vielleicht als je zuvor oder mindestens genauso relevant. Auch diese Biografie, die ist eine wunderbare Einleitung, um sich tief hineinzufräsen in das Leben, in das Denken dieser Ausnahmeintellektuellen. Benjamin Moser, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke.
Danke Ihnen.
Benjamin Mosers Sontag, die Biografie, wurde von Heiner Kober ins Deutsche übertragen, ist im Penguin Verlag erschienen, hat 928 Seiten und kostet 40 Euro. In der nächsten Folge von Weiterlesen kommende Woche spreche ich mit dem isländischen Schriftsteller Hallgrímur Helgason über seinen jüngsten Roman 60 Kilo Sonnenschein, in dem er uns mitnimmt hoch in den Norden an einen isländischen Fjord und außerdem tief hinein in die raue isländische Geschichte. Das war Weiterlesen für heute, die Radiolesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Krohn und ich sage Tschüss, lesen Sie weiter!